Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Liebe Hörer, wir begrüßen euch. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, du bist auch wieder mit dabei, selbstverständlich. Und
hallo.
Wir freuen uns, Johannes. Wir sind heute nicht zu zweit an der Bar, sondern...
Ja. Wir haben...
Das ist richtig cool los.
Ja. Wir sind heute zu viert. Herzlich willkommen, Mikkel und Marti. Freut uns, dass ihr uns hier besucht als quasi Podcast-Kollegen. Ja. Herzlich willkommen.
Nach langer Zeit mal wieder ein anderer Podcast hier zu Gast in unserem Podcast. Das freut uns wirklich sehr. Hallo Jungs, servus, wie geht's euch?
Hallo.
Schön.
Hallo. Oder wie wir in unserer Heimat sagt, hola bonanit.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil es ist jetzt tatsächlich eine Zeit, selten genug ist es bei uns ja der Fall, Johannes. Eine Zeit, wo man sich tatsächlich an der Bar aufhalten kann. Wir nehmen normalerweise ja irgendwie, ich würde fast sagen, vormittags wie auf oder mittags, wo wir dann eher mit dem Kaffee da sitzen. Ja, genau, und jetzt halten alle schon ihre Getränke hier ins Bild. Und ich habe auch was vorbereitet. Ich habe mein Bierglas hier dabei und wollte das hier live einschenken kann.
Ja, man hört es leicht.
Sehr schön. Salut.
Ja, dann muss ich auch noch das Bier aus dem Kühlschrank holen.
Ist auch nicht so weit weg, oder?
Ja, ich sitze in der Küche, also ist hier alles in Griffweite.
Alles in Griffweite, sehr gut. Ja, falls euch jemand noch nicht kennt von unseren Hörern, und ich würde jetzt mal fast davon ausgehen, es mag den einen oder anderen unserer Hörer geben, der euch nicht kennt, wollt ihr vielleicht sagen, wer ihr seid, und natürlich, das interessiert an unsere Hörer natürlich auch ganz besonders, was euer Podcast ist, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt.
Miguel, möchtest du?
Nee, gerne vor, Marti.
Also, wir sind Miguel Testar und Marti Pascual. Ich bin Marti und Miguel auf der anderen Seite. Und wir machen seit ungefähr nicht ganz ein Jahr unser Podcast in unserer Muttersprache, Katalanisch. Keine große Sprache, bekanntermaßen. Und trotzdem ist es unser Anliegen, in unserer Muttersprache Themen zu erzählen, vor allem rund um die Mobilität, rund um autonomes Fahren, um Elektrofahrzeugen, aber auch um die Digitalisierung von Automobilindustrie allgemein und darüber hinaus auch technischen Themen wie New Space, also Luft- und Raumfahrt, und auch urbane Mobilität, also ein bisschen ein sehr breites Spektrum, und wir versuchen es immer ein bisschen in, wir haben uns euch als Vorbild genommen.
Oh.
Und wir laden immer wieder katalanische Experten vom weltweit, die dann zu den bestimmten Themen was beitragen können.
Ob das so ein Vorteil ist, wenn ihr uns als Vorbild habt, das ist noch fraglich.
Also ihr habt, Michael.
Nee, also wollte nur sagen, wir waren in Deutschland, seit langer Zeit, aber Heimat ist in Katalonien. Und vielleicht die Mehrheit von unseren Podcast-Guests kommen auch aus Deutschland, oder Marti?
Viele, also unser Network in Deutschland ist groß, also sowohl Miguel als auch ich. Wir wohnen ja seit sehr lange in Deutschland. Wir sind beide in der Automobilbranche tätig. Deswegen haben wir viele Kontakte hier in Deutschland. Aber wir interviewen auch oft, Miguel hat auch eine Zeit lang in San Francisco gelebt, und wir haben auch dann immer wieder dann Gäste aus der anderen Seite vom Atlantik.
Aber immer auf Katalonisch.
Immer auf Katalanisch, ja, das ist dann also es ist für die Verbreitung oder für die Erreichung von sehr hohen Publikumszahlen etwas schwierig. Man muss sagen, aber Katalonien in sich hat ca. 8 Millionen Einwohner. Und da gibt es auch noch in Südfrankreich und in Valencia noch ein paar Millionen Leute, die dann Katalanisch verstehen zumindest. Mhm. Deswegen, aber und davon, wie viele dann technisch affin sind und unser Podcast hören, okay, dann ist dann mehr oder weniger nicht die Hälfte, aber trotzdem.
Aber wir versuchen, dass die zuhören können, die wenig Ahnung haben, sie können sie was lernen, sie können sie was Analogie machen, wenn sie was können, mit einem Thema, die für den neu ist, und dann auch ein bisschen in die Tiefe für auch die Experten sehen, also dass wir auch beide Seiten bedecken können.
Dann brauchen wir mal, um da einen fairen Vergleich herzustellen, Johannes, dann müssten wir wahrscheinlich einen Podcast auf Bayerisch machen.
Ja.
Die Einwohnerzahl von Bayern ist ungefähr vergleichbar. Und wenn man sagt, es gibt auch ein paar in Österreich noch oder sowas, die es dann noch verstehen oder so. Das ist dann vielleicht eine ähnliche Situation wie bei euch. Und ich denke, bayerische Gäste wird man auch genug finden. Also vielleicht
was das. Ja, aber dann die Anforderung, dass alle bayerischen Gäste auch wirklich bayerisch reden.
Ja, stimmt.
Ist natürlich schon hart.
Jo, Mai. Hier nur einen kleinen Disclosure. Also Katalanisch ist nicht nur eine, sag mal, ein Dialekt, eine Regionalsprache, sondern es ist tatsächlich, sag mal, eine Hauptsprache in Katalonien, neben Spanisch. Und man muss sagen, so, wir haben beide, sowohl Miguel als auch ich, unsere Ingenieurstudiengänge auf Katalanisch gemacht. Das ist keine Riesensprache, wie gesagt, aber es ist eine offizielle Sprache.
Eigene Literatur ist eine geschriebene Sprache. Also ich würde sagen, nicht so wie Spanisch und Portugiesisch oder Spanisch und Italienisch. Katalanisch ist so auch eine lateinische Sprache. Die
aber halt klein.
Na, das war jetzt ein unfairer Vergleich. Das
ist nein, alles gut.
Ja, also, für mich war schon okay. Also, aber Marti wollte es nicht so ein bisschen die Sachen.
Naja, also ich wurde tatsächlich in Bayern, im Allgäu, in Kaufbeuern. Mit Martin waren wir auch eine Zeit lang Nachbarn. Ja. Und Miguel wohnt in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Genau, da sind wir, glaube ich, im süddeutschen Raum sehr, sehr gut aufgehoben und wir fühlen uns sehr wohl hier. Das ist so unser zweites, teilweise auch unser erstes Zuhause jetzt mittlerweile. Ne?
Nur der Johannes hat ständig wechselnde Wohnsitze. Ich weiß nicht, Zeit, wir kriegen uns dran. Wie viele Wohnsitze hattest du schon, Johannes?
Das ist jetzt die Frage, wie definierst du einen Wohnsitz? Kommt die Zeit, da werde ich dann auch gesettelt.
Ja gut, wir wollen natürlich die Hörer auch nicht nur mit unserem überaus lustigen und spaßigen Smalltalk hier beglücken, sondern natürlich auch wieder so langsam die Brücke zurück auf unser Thema Wasserstoff so ein bisschen schlagen. Es soll ja so sein tatsächlich, dass die Mehrzahl unserer Hörer wegen dem Wasserstoff einschaltet und nicht wegen uns. Schön wäre es natürlich, wenn sie wegen uns einschalten würden, aber ich glaube, das sind die meisten tatsächlich nicht. Und was ich in dem Zusammenhang heute, wo wir die Chance haben, euch hier an der Bar begrüßen zu dürfen, natürlich anbietet, ist mal ein Blick auf die Wasserstoffwirtschaft, die Wasserstoffindustrie, die Wasserstofftechnologie in eurem Heimatland, in eurer Heimatregion, also in Spanien und natürlich dann speziell in Katalonien. Wie sieht's aus? Wie ist der aktuelle Status der Wasserstofftechnologie? Hält euch dazu was ein, was man da sozusagen so als Überschrift platzieren könnte? Unter welchem Stern oder unter welchen Zeichen steht sozusagen die Wasserstoffindustrie in Spanien und in Katalonien im Moment?
Ja, da würde ich dann sagen, ich würde dann die zwei großen Themen, erstmal Energieversorgung allgemein, sowohl für Kraftwerke als auch für Heizungsanlagen und darüber hinaus auch noch das Thema Mobilität. Ne? Fangen wir erstmal mit dem zweiten an. Mobilität, Wasserstoff, Busse gibt es zum Beispiel in Barcelona seit über 20 Jahren. Also die gibt es seit sehr langen. Da gab es mehrere, sag mal, Versuchsflotten. Gibt es mittlerweile sogar so eine sehr große Wasserstofftankstelle am Hafen von Barcelona. Das ist prinzipiell für die Busse, aber auch für private Kunden. Genau. Und darüber hinaus, also ich habe auch ein bisschen recherchiert, also Wasserstofftankstellen gibt es mittlerweile in Spanien über 20. Wenn man betrachtet, dass Spanien eine Fläche hat, die circa 50% größer ist als Deutschland, ist das aber nicht viel. Ne?
Also ja, aber es gibt auch Länder, die ein Vielfaches größer sind und null Wasserstofftankstellen haben. Also verstecken muss sich Spanien damit den 20 jetzt, glaube ich, im internationalen Vergleich auch nicht. Natürlich ist die Zahl lächerlich, aber kann man auch sagen, die 100 in Deutschland sind lächerlich, weil die sind auch keine alltagstaugliche Abdeckung sozusagen. Und ob es dann 20 oder 100 sind.
Ja, also auf jeden Fall, das sind, sag mal, in den Großstädten verteilt, prinzipiell, und auch, sag mal, mit dem Fokus zuerst für diese, sag mal, öffentlichen Verkehrsmittel, primär Busse mit Wasserstoff. Es gibt ja immer wieder Angebote, dann sag mal, dann Wasserstoff-PKWs zu kaufen, zu leasen. Und für die ist auch dann quasi diese Tankstellen verfügbar. Aber wie gesagt, dann die Dichte hilft nicht wirklich, dann große Reisen durch Spanien zu machen. Also es gibt, wie gesagt, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona, weiß ich nicht mehr dann die anderen, aber auf jeden Fall, es ist noch aufbaufähig. Das ist das eine.
Gut, und wie Martin gesagt hat, ist es überall ausbaufähig.
Ja. Und das andere, was es dann tatsächlich jetzt auch in den letzten Monaten sehr stark quasi vorangetrieben wurde, ist das Thema Wasserstofferzeugung, nicht für Mobilität, sondern tatsächlich, ich sag mal, als Energiequelle oder Energievektor. Und zwar, man muss es auch andersrum sehen, Spanien hat normalerweise einen relativ höheren Überschuss an Stromerzeugung aufgrund von...
Günstigere Energie als in Deutschland. Ne? Also in der Regel in letzter Zeit ist ein Drittel der Preis als in Deutschland. Und es gab Tage, die fast null war. Also 20 Euro pro Megawatt Stunde. Mhm. Weil jetzt sind die Tage ist weniger Klimaanlage an und das doch noch viel Sonne scheint.
Genau. Also in der Mittags ist dann quasi dann die ganzen PV-Anlagen, die es dann mittlerweile gibt, und die wurden dann sehr viel ausgebaut. Also vor 10 Jahren war, glaube ich, Deutschland deutlich besser versorgt mit PV-Anlagen und Spanien hat es nachgeholt. Und ja, also mittags ist dann quasi die Einstrahlung dann am höchsten. Die Stromerzeugung erstmal von PV-Anlagen, aber auch von Windkraftwerken, die dann auch sehr stark ausgebaut wurden. Und der Bedarf ist nicht so groß, ja. Und das heißt, das ist, was Miguel jetzt gerade erzählt hat, der Strompreis sinkt mittags auf teilweise dann gleich null. Mhm. Das heißt einerseits, okay, erstmal, was machen wir mit diesem Strom? Gar nichts. Also teilweise müssen dann die PV-Anlagen abschalten, wenn ich sage, ja, lieber dann abschalten, als den Strom dann umsonst da einspeisen. Mhm. Oder, und das ist dann, wo dann das Thema Wasserstoff in Frage kommt, ne? Und man sagt, okay, dann lass uns dann lieber diesen Strom für die Elektrolysierung vom Wasserstoff verwenden. Und dafür, sag mal, jetzt werden dann auch große Pipelines gebaut. Es gibt ein sehr großes Projekt, der soll dann Pipelines, eine Kanalisation zwischen Barcelona und Marseille in Südfrankreich bauen, damit es von Marseille dann quasi Richtung Mittel- und Nordeuropa dann weiter verteilt werden kann.
Das heißt, das sind wirklich große Projekte, wo man sagt, man hat da große Elektrolyseure, und um wirklich Massen an Wasserstoff herzustellen. Es ist nicht, dass jeder Windkraftanlagenbetreiber dann so einen kleinen Elektrolyseur bei sich in den Posten stellt und, keine Ahnung, irgend so einen Lastwagen von Windkraftanlage zu Windkraftanlage fährt, oder?
Mir nicht bekannt. Also Miguel wird uns danach dann ein paar konkrete Projekte erzählen, aber das sind eher so wirklich große Projekte. Also diese Woche war dann Olaf Scholz in Portugal und hat auch dann tatsächlich auch mit dem Ministerpräsident von Portugal ausgemacht, dass ja auch Portugal soll von dieser Welle profitieren und grünes Wasserstoff nach Zentraleuropa dann liefern. Und dazu hilft dann quasi dann diese ganzen Kanalisationen, die dann durch ganz Spanien und bis nach Frankreich gehen soll.
Ja, verstanden. Ich kann mich immer an eine so eine eindrucksvolle grafische Darstellung erinnern. Ich weiß nicht, ob du es zufällig dich auch noch daran erinnerst, Johannes. Im Clean Hydrogen Monitor war das, glaube ich, von Hydrogen Europe. Da gab es so eine Landkarte mit den europäischen Ländern mit der erwarteten Wasserstofferzeugungsleistung heute und im Jahr 2030. Und da fand ich sehr beeindruckend, dass im Jahr 2030 Spanien mit Abstand auf dem ersten Platz ist, was die Erzeugungsleistung in der Europäischen Union angeht. Und ich glaube, mehr als dreimal so viel erzeugt wie der Zweitplatzierte. Ich glaube, der Zweitplatzierte waren die Niederlande mit den ganzen Offshore-Windparks. in der Nordsee in dem Fall. Aber Spanien über die Photovoltaik erzeugt mehr als 3-mal so viel Wasserstoff im Jahr 2030. So ist es zumindest geplant.
Ja. Ja. Also sind große Projekte geplant. Ob die alle umgesetzt werden, ist noch in Frage, glaube ich. Aber die Vision gibt es auf jeden Fall, in der Richtung zu gehen. Ne? Zum Beispiel in Mallorca ist ein Projekt Green Iceland geplant, teilweise von Europäischer Union Clean Hydrogen Partnership finanziert, teilweise von der Region Balearischer Inseln und von der spanischen Regierung. Da ist der Plan, 300 Tonnen pro Jahr von Wasserstoff, von erneuerbaren Energie zu generieren. Also das ist die Vision in Mallorca, ein Green Energy Hub das zu bauen und das auch Mobilität sich zu profitieren.
Aber das schickt man von Mallorca nicht nach Deutschland, das bleibt auf Mallorca.
Ja.
Und da kommen die Deutschen sowieso hin, oder?
Ja, ja. Das ist genau ist die Frage, wie sich die profitieren in Mallorca sowieso. Genau, das ist einer, der aussieht, dass das umgesetzt wird. Und es gibt dann auch zum Beispiel einer, der viel große geplant ist, bei Iberdrola, einer der größte Energieversorger in Spanien. Das ist ein 150 Millionen Projekt. Da wollen sie 22 Megawattstunden, also das ist ein PV-System da angeplant mit 100 Megawatt. Und da ist der Plan 20 Megawattstunden pro Tag, verstehe ich. Also die Zahlen, also auf die Zahlen bin ich nicht so ganz sicher. Das wäre im Ciudad Real, also im Zentrum Spaniens. Und das ist eine von den mehreren Dingen, die geplant sind. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass alle umgesetzt werden. Aber
es muss sich auch finanzieren. Und wie gesagt, Spanien hat ganz viel Fläche einerseits. Also das ist gut. Eine niedrigere Bevölkerungsdichte als in Deutschland. Das heißt, es sind sehr viele freie Flächen und auch, sag mal, gute Sonneneinstrahlung im Laufe des Jahres. Nicht umsonst ist Spanien so Gemüsegarten von Europa, mehr oder weniger. Und übrigens, das sieht man auch, sag mal, hat man auch letztes Jahr in der Berlinale gesehen. Der Preisträger oder den Goldenen Bär ging an einen Film, einen katalanischen Film, Alcaraz. Und es geht tatsächlich darum, dann quasi die Flächen, die normalerweise für die Landwirtschaft benutzt werden, werden durch die, kann ich dann Spekulationen sagen, von Bau, von PV-Anlagen einfach quasi auf die Seite gelegt. Ne? Und dann werden sie dann immer mehr PV-Anlagen gebaut und immer weniger Obst und Gemüse eingebaut. Ne? Weil es dann weniger profitabler ist, sozusagen. Jetzt sind wir aber dann so weit, dass tatsächlich, ich meine, wir haben immer noch dann sehr viel Atomkraftwerke in Spanien. Das ist, glaube ich, dann die Basis. Das ist auch ein bisschen Erdgaskraftwerke oder ja, Gaskraftwerke werden ein bisschen runtergefahren. Aber der Aufbau und der Ausbau von erneuerbaren Energien ist brutal. Also wir planen jetzt auch gerade, wir nicht, also in Spanien, werden auch dann sehr großen Offshore-Windkraftanlagen geplant. Und das wird dann noch mehr von erneuerbaren Energien. Aber wir kennen es auch. Erneuerbare Energien sind gut, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Aber wenn nicht, dann musst du dann diese Energie irgendwo gespeichert haben. Und da wäre zum Beispiel Wasserstoff auch, glaube ich, einen ganz guten Energievektor. Ne?
Das vielleicht, das ist aber in Konkurrenz mit Wasser, auch in Spanien. Also ich denke, in den nächsten Jahren werden wir, wie heißt es auf Deutsch?
Dürre?
Entsalzungsanlage.
Ja.
Auch mehr und mehr in Spanien. Und dieser Energiezuschuss dafür nutzen und vielleicht diese Wasser dann zum
Gießen.
Oder?
Nee, aber ich meine... In Stauseen und Wasserspeichern.
Nachsüber kannst du dann die Energie über die Turbinen dann wieder
nutzen. Genau. Am Ende wird es eine Mischung aus den verschiedenen Lösungen geben, glaube ich.
Ja. Ja gut, das Schöne ist ja natürlich, wenn halt erneuerbare Energie im Überfluss zur Verfügung steht, dann kann man sich auch Entsalzungsanlagen leisten, sozusagen, weil dann natürlich genug Strom da ist, um die zu betreiben.
Ja.
Schwierig wird es immer dann, wenn man beides nicht hat, sozusagen. Wenn man Strom nicht hat und wenn man Wasser nicht hat. Aber wenn beides da ist und nur eins davon salzig ist, ist, glaube ich, die Hürde, auf eine gute Lösung zu kommen, gar nicht so.
Ja.
Aber wir haben
Entschuldigung, ein Interview, das wir mal vor langer, langer Zeit hatten, mit dem Thierry Leperc, der gesagt hat, im Prinzip in Spanien, da ist sind die Voraussetzungen so gut, dass man da wahrscheinlich Wasserstoff für 1 Euro pro Kilogramm herstellen kann. Und im Prinzip, was ihr da sagt, das bestätigt es genau, dass halt der erneuerbare Strom so günstig ist.
Und das ist im Vergleich zu Saudi-Arabien deutlich näher. Ja, ich meine, der Transport davon ist es relativ einfach. Und das können, glaube ich, eine gute Lösung auch nicht nur für Spanien, für Katalonien, sondern für ganz Europa sein.
Ja, und gerade der Transport über die Pipeline ist dann natürlich interessant, weil selbst wenn natürlich Teile, wie du es beschrieben hast, nach Frankreich jetzt halt im Fall von Spanien neu gebaut werden müssen, wir ja in Europa eigentlich so weit ein gut ausgebautes Erdgasnetz vorhanden haben. Natürlich in manchen Regionen besser ausgebaut, in anderen nicht so gut. Aber insgesamt ist natürlich die Chance, hier mittels einer Umwidmung schnell an eine funktionierende Infrastruktur zur Verteilung von Wasserstoff zu kommen, natürlich sehr, sehr groß. Und die Kosten dann halt auch relativ überschaubar. Schwieriger wird es immer, wenn man wirklich dann große Entfernungen dann per Schiff zum Beispiel überbrücken muss. In welcher Form soll dann dieses Schiff den Energieträger mitnehmen und wie groß kann das Schiff sein und dann ist die Menge trotzdem begrenzt, ja, wie viel verbraucht denn das Schiff schon während der Fahrt und so weiter. Und da ist es natürlich viel, viel einfacher, wenn man einfach sagt, so, hier haben wir jetzt eine Pipeline, wir ertüchtigen vielleicht noch und bauen vielleicht noch irgendwie eine neue auf gewissen Abschnitten daneben. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Szenario, das muss man nämlich sagen.
Genau. Ja, gut. Jetzt, ich schaue gerade auf die Zeit. Wir sind eigentlich schon wieder am Ende der ersten Episode angelangt. Ich hatte mir noch ein paar andere Stichworte aufgeschrieben.
Na, hau sie raus. Wir haben schon noch ein paar Minuten.
Gut, dann überziehen wir hier nochmal. Wir hatten auch noch mal gesagt, da ihr euch ja auch mit diesem gesamten Thema neue Mobilität im Prinzip beschäftigt.
Jawohl.
Ihr auch die Anwendungsbereiche, die Chancen für E-Fuel seht, wie ihr die Anwendungsbereiche von Wasserstoff in der Mobilität seht, was ist da euer Gefühl im Prinzip aus der Beobachtung von diesem ganzen Markt und den Interviews, die ihr macht?
Martin, willst du anfangen vielleicht? Du bist näher am Thema. ich kann meine Meinung geben. Also diese über Wasserstoff haben wir noch nicht in der Tiefe im Podcast gesprochen, haben wir über batteriebasierte Fahrzeuge, was ich sehe, ist, dass für PKWs wird schwierig, dass es Wasserstoff umgesetzt wird. Jetzt ist in China sehr stark für batteriebasierte Elektromobilität. Und auch die größeren OEMs der Fahrzeughersteller in Europa und Nordamerika. Also Toyota war vielleicht, also Japan, Toyota war einer, der so mehr für Wasserstoff war. Auch Hyundai hat in Korea ein Auto, aber die sind so für mich so Prototypen und wirklich, aber für LKWs mit Batterien ist sehr schwierig, ist so wie eine Rakete, ja? Also du brauchst so eine große Batterie, um die Reichweite zu haben. Das gibt einen Punkt, die Masse deiner Batterie ist fast so groß wie den Lasten, das du bewegen sollst. Also ich denke für LKWs und vielleicht auch für Züge, wo die noch nicht elektrifiziert sind, zum Beispiel in USA, das ist eine gute Lösung. Und was mich noch nicht klar ist, ist, was passiert mit der Tankstelle heute. Also das ist ein großer Lobby. Das sind Firma, die es viel Macht haben, und die müssen was anders machen, als was sie heute machen. Und das wird nicht nur so Elektrosäule. Also ich denke, sie haben auch ein Incentive, um Wasserstoff oder um E-Fuels umzusetzen. Deswegen eine Lösung für LKWs auf jeden Fall. Für PKWs wird es schwierig, aber ja, alles mit Batterien können wir auch nicht lösen, oder Marti? Was denkst du?
Ja, also ich bin seit über 10 Jahren in der Elektromobilität tätig und ich liebe diese Entwicklung in der Batterie Elektrofahrzeugen. Aber ich bin jetzt die letzten 5 Jahre bei BMW tätig gewesen. Und ich finde, Oliver Zipse hat es auf den Punkt gebracht, hat gesagt, heute haben wir einen Diesel, einen Benziner, Plug-in-Hybride, Elektrofahrzeugen und wir sollen in der Zukunft nur noch Elektrofahrzeugen haben. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung, auf nur eine einzige Technologie zu setzen. Daher glaube ich, dann Wasserstoff ist für mich dann einen guten zweiten, ja, Alternative. Ja, man sagt in der Zukunft, ich kann mir vorstellen, in 20 Jahren gibt es Elektrofahrzeugen und Batterie-Elektrofahrzeugen, ne? Also mit nur einer Batterie und dann auch noch Wasserstofffahrzeugen. Das ist meine persönliche Meinung, ne? Also ich rede nicht von BMW, sondern es ist meine persönliche Meinung. Darüber hinaus, was jetzt die letzten Wochen, Monaten dann vorangetrieben wurde mit dem Thema E-Fuels, also im Sinne von synthetische Kraftstoffe. Es ist eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht, wie viele auf den Zug springen. Ich meine, wir kennen ja Oliver Blume von VW bzw. von Porsche, ne? Da ist es, glaube ich, eine für solche Sportautos dann schon eine gute Gelegenheit, aber für ein Massenprodukt bin ich mir nicht sicher, ob synthetische Kraftstoffe erstmal von der Menge her möglich ist, herzustellen, beziehungsweise auch von dem Preis her. Da wären wir wieder vielleicht mit der Energieerzeugung in Spanien oder in anderen Ländern. Gibt es da eine Möglichkeit? Und nichtsdestotrotz, Miguel, das hatten wir diskutiert. Du hast gesagt, aber in den Städten wird es weiterhin dann Abgas.
Abgas geben. Also warum machen wir eine Wende, wenn sowieso im Urban haben wir noch die gleichen Probleme, als wir heute haben? Also im Global, ja, die ist eine Nullsum-Spiel, ja. Aber im Urbane wird es immer noch die gleichen Probleme, als wir heute haben. Also deswegen, wenn ein E-Fuel, dann Wasserstoff, oder?
Ja, das ist also eigentlich ein schöne Zusammenfassung.
Ja, genau. Ja, vielen Dank euch beiden für dieses Mal, und unsere Hörer wissen ja, die gemeinsamen Aktivitäten sind noch nicht vorbei. Wir hören uns in der nächsten Woche ja wieder. Wir hören uns ja immer zweimal mit unseren Gästen und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Woche mit euch beiden und unsere Hörer und Hörerinnen sicher auch. Zum Schluss wie immer noch der Hinweis an euch, liebe Hörer, schaut doch gerne auf der Webseite vorbei, wenn ihr weitere Informationen braucht. www.hydrogenbar.de. Ihr findet da ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten oder auch um mit Martin und Miguel in Kontakt zu treten. Ihr könnt auch unsere E-Mail-Adresse für diesen Zweck nutzen. Die ist ja kontakt@hydrogenbar.de. Und was mir noch einfällt, das ist wirklich jetzt ein schlimmer Fehler, der uns da unterlaufen ist. Ihr beiden solltet jetzt zumindest noch sagen, wie euer Podcast heißt. Ich glaube, den Namen haben wir tatsächlich noch nicht erwähnt. Und ihr solltet bitte, bitte auf Werbung für eure Webseite machen, beziehungsweise dafür, wo man euren Podcast findet. Es könnte ja sein, auch dass der ein oder andere von unseren Hörern tatsächlich auch Katalonisch spricht und noch nicht euren Podcast kennt. Und insofern bitte feuerfrei.
Oder wir erzählen uns nächste Woche.
Ja.
Hilfsänger.
Könnte auch machen.
Lenovo Mobilität, die können Sie finden im Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, die meisten Plattformen. Wir haben bisher so 15 Folgen. Wir haben jetzt zwei Arten. Ein mit einem Guest. Und jetzt machen wir auch jede 2 Wochen eine kurze Version. Nur ich und Marti, wo wir dann über Aktualität und unsere Meinungen im kurzen Format in 15 Minuten geben. Wenn ein bisschen Katalanisch kennt oder lernen will, dann auch
gerne. Super.
Und zuhören.
Ja. Das schreibe ich mir mal als To-Do auf, dass ich dann auch Katalanisch irgendwann lerne.
Die Weltsprache nach Japanisch und Chinesisch muss man auch Katalanisch lernen.
Ja, ich denke, die Europäische Union ist der 9. Sprache, glaube ich. Also 10 Millionen, wenn du Katalonien, Valencia, Mallorca zählst.
Mhm. Ja, da gibt es viele kleinere Sprachen in Europa. Ja,
das stimmt. Ja. Mhm. Okay. Ja, gut. Aber dann vielen Dank euch und wir freuen uns auf nächste Woche, wo wir dann weitermachen.
Dann sage ich auch, dann sage ich auch auf Katalanisch moltes gracias y fins la semana que ve. Bis nächste Woche.
Alles klar.
Danke. Danke, servus.
Ciao.
Ciao.